Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser ganz spannenden Podcast-Folge. Ich habe heute Julia Theresa Steinborn im Interview. Julia Theresa ist Expertin für hochsensible Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Außerdem ist sie selbst Mama einer kleinen Tochter und hochsensibel. Julia erzählt im Interview, wie ihr eigener Weg war, bis sie erfahren hat, dass sie hochsensibel ist, wie ihre Kindheit, ihre Jugend und ihr junges Erwachsenenalter verlaufen sind, als sie noch nicht wusste, dass es so ist und was es für eine Erleichterung war, als sie es dann erfahren hat. Gleichzeitig sprechen wir ganz viel über Hochsensibilität bei Kindern. Was ist Hochsensibilität eigentlich? Wie kannst du herausfinden, ob dein Kind hochsensibel ist? Wie kann sich das äußern? Wie kannst du dein Kind im Alltag unterstützen? Was kannst du tun, damit dein Kind sich gesehen und unterstützt fühlt? Und wir sprechen auch darüber, warum Hochsensibilität nicht immer schwierig sein muss, sondern auch eine große Stärke ist für jedes Kind, für jeden Menschen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und viele, viele spannende Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass heute Julia Theresa Steinborn bei mir im Interview ist, weil wir wollen über ein ganz, ja, spannendes Thema sprechen. Julia ist nämlich Expertin für hochsensible Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich würde aber vorschlagen, Julia, stell dich doch am besten gleich mal selbst vor. Erzähl mal, wer du so genau bist und was du so machst.
Vielen lieben Dank, liebe Nicole, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Julia Theresa Steinborn, ich bin 37, ich bin Mama und ich bin Expertin für hochsensible Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und ich habe vor, es sind schon mehr als 6 Jahren, meine Praxis Wunderkind Karlsruhe gegründet, wo ich einfach Familien, Erwachsene begleite mit dem Thema der Hochsensibilität. Zu mir noch kurz davor, ich bin Erzieherin, ich bin Sozialpädagogin, ich bin systemische Beraterin, ich habe noch einen Bachblütenberater gemacht und letztes Jahr habe ich meinen systemischen Traumatherapeuten abgeschlossen. Also ich habe versucht, so alles pädagogisch, psychologisch zu machen, was man irgendwie braucht und arbeite schon seit über fast 20 Jahren mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien. Und ja, vor 10 Jahren habe ich die Hochsensibilität bei mir entdeckt. Ich habe einen langen Leidensweg durch, viele verschiedene Diagnosen, Kliniken, Medikamente, die irgendwie alle nichts genutzt haben. Und dann ist mir vor 10 Jahren die Hochsensibilität über den Weg gelaufen. Habe dann für mich eine Therapeutin gefunden und das mit ihr aufgearbeitet. Und dann einfach gedacht, ich gebe der Welt was zurück. Und habe dann meine Praxis gegründet. Und seitdem begleite ich die Familien mit dem Thema der Hochsensibilität. Genau.
Einmal ein Rundumschlag. Da war schon ganz viel drin, wo ich gedacht habe, da muss ich jetzt mal einhaken. Also erstmal vielen Dank für deine Vorstellung. Und genau, du hast ganz viele Sachen gemacht, ganz viele Ausbildungen und Weiterbildungen. Ich würde ja fast vermuten, du bist MG.
Nein, nur ein G. Ich bin nur ein Generator.
Okay, gut, aber hätte auch hinkommen können, aber da können wir uns vielleicht nochmal an anderer Stelle drüber unterhalten. Ja. Auf jeden Fall spannend, was du alles gemacht hast. Und bevor wir so richtig in das Thema Hochsensibilität, was ist das eigentlich und wie äußert sich das bei Kindern und so weiter, reingehen wollen, würde mich interessieren, du hast gesagt, dass du selbst hochsensibel bist und einen langen Leidensweg hinter dir hast, hast sogar von Medikamenten und so weiter gesprochen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, was hattest du für, ja, ich sag mal, Symptome, wie hat sich das bei dir geäußert, wie war das in deinem Alltag für dich, was hat dich dazu bewogen, dann wirklich einen Arzt aufzusuchen oder Medikamente zu nehmen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen, wie das so war für dich.
Also für mich ging es schon los, Kindergarten, Grundschule. Ich war immer so dieses Mädchen, was nie wieder Worte gegeben hat, was man so in die Ecke stellen konnte, was auch irgendwie total unscheinbar war. Ich war sehr oft krank, sehr viel Mittelohrentzündung. Und ich war irgendwie da schon überfordert von der Welt. Mir war es zu laut, mir war es zu viel, mir waren die anderen Menschen zu viel. Mir war das einfach, ich habe alles gefühlt, ich habe alles aufgesaugt und habe meine eigenen Grenzen nicht gespürt. Und das hat sich weitergezogen bis zur Pubertät. Da habe ich dann versucht, irgendwie cool zu sein. Dann kam das Rauchen, dann kam der Alkohol. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ich passe nicht in diese Welt. Ich wurde immer trauriger, ich wurde immer schwerfälliger und ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Welt mich versteht. Also egal, ob Kindergarten, ob Schule, ob weiterführende Schule, ob Ausbildung, ob Studium. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, die anderen Menschen finden mich komisch. Die anderen Menschen finden, dass ich irgendwie komische Dinge sage, komische Dinge tue. Und ich bin dann auch einfach in ein Loch gefallen. Ich fand mich nicht toll, ich fand die Welt nicht toll. Ich wollte eigentlich nicht auf dieser Welt sein, sage ich einfach, wie es war. Und habe mir dann in meiner Ausbildung, in meiner Erzieherausbildung den ersten Therapeuten gesucht, weil ich gedacht habe, ich hätte eine Depression. Diese tiefe Traurigkeit, dieses tiefe, ich konnte nur schlafen, ich habe nur geweint. Da habe ich Antidepressivum bekommen, was ich überhaupt nicht vertragen hat. Das hat genau das Gegenteil bewirkt, dass ich noch gedacht habe, ich müsste irgendwie mir zusätzlich noch was antun. Dann habe ich mir im Studium wieder eingesucht, weil ich gedacht habe, ich hätte einen Burnout. Da habe ich wieder Medikamente gekriegt, um mich aufzuputschen, die natürlich 10-mal mehr geholfen haben, wie sie eigentlich hätten helfen sollen. Also haben mich völlig oben draus gebracht. Dann hat sich noch mein Freund von mir getrennt und da stand ich dann kurz davor, wirklich zu sagen, okay, Klinik, lasse ich mich einweisen, weil ich diese Welt einfach nicht verstehe und nicht ertrage. War ich dann wieder bei einem Therapeuten, der mir dann wieder andere Medikamente gegeben hat. Und ja, mit 27, also genau 10 Jahre her, habe ich dann gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann kam meine Mama mit dem Buch der Hochsensibilität um die Ecke. Und mein ganzes Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich habe eine Therapeutin gefunden, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Die hat mich getestet. Die begleitet mich auch bis heute. Und die hat festgestellt, ich bin einfach nur hochsensibel. Bin nicht krank, verrückt oder sonst was. Und seitdem hat sich mein ganzes Leben verändert. Und ja, ich bin der gesündeste Mensch, der draußen rumläuft. Keine Medikamente mehr. Und ich kann sagen, es war meine Lebensrettung zu verstehen, dass ich hochsensibel bin. Ja.
Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, was du da erlebt hast und wie sich das so entwickelt hat. Jetzt hast du gesagt, du hattest schon immer das Gefühl, du bist irgendwie komisch und fühlst dich nicht verstanden und so weiter. Kannst du so ganz konkrete Dinge ausmachen? Also hat dir jemand das Gefühl gegeben? Haben die Kinder auch was gesagt, schon vielleicht in der Schule oder später Jugendliche? Oder also woran hast du das so konkret gemerkt? Oder meinst du, das war alles nur in deinem Kopf? Oder hast du auch
Es
was?
war
Ja.
in meinem Kopf, ja, aber es war auch viel so dieses, ich habe viel geweint, ich war viel krank, ich habe viel die Zuwendung gebraucht, ich habe viel auch zu Hause geweint, ich habe bei Freunden geweint, ich habe also meine ganzen Emotionen rausgelassen und die haben mich halt immer wieder angeguckt, was bist denn du eigentlich für eine Heulsuse? Warum stellst du dich so an? Warum heulst du jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Warum fühlst denn du so viel? Und dann hat man natürlich irgendwann angefangen zu versuchen, diese Gefühle zu verstecken, vor allem dann in der Pubertät, was natürlich nicht geglückt ist. Aber da war das meiste, dass ich wirklich gefühlt habe, das rausgelassen habe und die Erwachsenen mich nicht verstanden haben, die Kinder mich nicht verstanden haben, die Lehrer mich nicht verstanden haben, die Erzieher mich nicht verstanden haben und es da eigentlich schon begonnen hat mit den vielen Gefühlen.
Okay, hast du dich von deinen Eltern verstanden gefühlt?
Naja, ich muss sagen, ich bin das dritte Kind. Meine Eltern waren in damaligen Verhältnissen sehr alt. Meine Mama war 37, als sie mich gekriegt hat. Mein Papa schon über 40. Von daher, die waren theoretisch in einer anderen Lebensphase. Sie haben gedacht, okay, mit den zwei anderen haben wir es jetzt schon durch, 12 und 16.
Ah,
Und
okay.
die konnten damit nicht viel anfangen, weil die anderen zwei sind einfach so durchgelaufen. Die haben irgendwie ihr Leben. Der eine ist ausgezogen, die andere hatte einen Freund. Von daher konnten die mit dem vielen Fühlen überhaupt gar nichts anfangen. Mein Papa ist Lehrer, hat versucht, es irgendwie zu verstehen, aber sie konnten es nicht verstehen, weil damals einfach das Thema der Hochsensibilität noch gar nicht greifbar oder überhaupt in der Forschung war. Also
Ja.
es ist schwierig.
Ja, und deine Eltern kommen dann auch aus einer Generation, wo das mit dem Fühlen und oder Gefühle zeigen überhaupt nicht ja,
Ja.
gern gesehen war, ne? Oder zumindest wollte man es nicht, dass es die anderen mitkriegen oder einfach, ja, da war das noch nicht so.
Ich kann denen auch gar nicht böse sein, weil mein Papa wird diesen Monat 80 Jahre alt. Also er ist 44 geboren. Ich sage immer, er ist ein Kriegskind. Da war nicht viel mit, was fühlst du, was willst du,
Ja.
welchen Pulli willst du, welche Socken willst du. Da war, friss oder stirb, entweder du nimmst es jetzt oder wir haben nichts anderes. Und dann komme ich natürlich als gefühlsstarkes Kind auf die Welt. Und die waren einfach überfordert, weil sie einfach nicht wussten, was sie noch mit mir tun sollen.
Ja, klar, ja. Und du hast jetzt schon ganz viele Dinge angerissen, mit dem Fühlen und dem Weinen und Überforderungen und so weiter. Kann man denn sagen, also, oder vielleicht kannst du noch mal erklären für alle, die es vielleicht noch nicht so auf dem Punkt wissen, was ist denn eigentlich Hochsensibilität?
Also Hochsensibilität ist eine biologische Veranlagung, die circa 30%, mir ist ganz wichtig, 30% aller Menschen und Tiere haben. Diese Kinder, diese Jugendlichen, die Erwachsene, die sind wie auf dauerhaftem Empfang. Das bedeutet, die haben keine Schutzschicht außenrum und stehen sozusagen der Welt einfach gegenüber, ohne dass sie einen Schutz haben. Das bedeutet, sie sind reizoffen, sie sind komplett offen für alles, was da auf sie niederprasselt. Sie sind ja einfach gefangen in der Welt und können gar nicht wirklich sich abgrenzen oder auch diesen Filter haben, der einfach filtert. Will ich das jetzt hören? Will ich das jetzt riechen? Will ich das jetzt schmecken? Die nehmen einfach alles auf, ohne dass sie es filtern können.
Also ohne Schutzschild der Welt
Ja.
oder der Welt schutzlos ausgeliefert sozusagen.
Und wenn man das natürlich nicht weiß, können sich einfach Krankheiten obendrauf setzen, wie bei mir auch. Man wusste nichts von der Hochsensibilität und dann hat sich eine Depression obendrauf gesetzt, eine Angst hat sich obendrauf gesetzt, ein Burnout hat sich obendrauf gesetzt. Und das erlebe ich einfach bei vielen Erwachsenen, dass eigentlich unten drunter die Hochsensibilität war, die nicht erkannt wurde und es dann einfach was anderes sich obendrauf gesetzt hat.
Und wie äußert sich das bei Kindern? Wie kannst du da vielleicht auch ganz konkret so ein paar Dinge sagen, wie woran man oder woran kann ich jetzt merken, dass mein Kind hochsensibel ist?
Also, viele Kinder zeigen und haben starke Gefühle. Und das bedeutet nicht nur, dass sie ihre eigenen Gefühle fühlen, sondern auch die in ihrem Umfeld, aber nicht wissen, dass es die Gefühle des Umfelds sind. Also es kann sein, die haben starke Gefühlsausbrüche, Wutausbrüche, Weinen, aber auch Freude. Und zwar in Situationen, wo man sich denkt, was war denn jetzt eigentlich? Es war doch jetzt gar nicht so schlimm. Warum kommen jetzt die Gefühle so groß? Alles, was irgendwie mit Schlafen zu tun hat, Einschlafen, Durchschlafen, Nachtschreck, da haben Hochsensible die Schwierigkeit. Bei Übergängen, Grundschule, weiterführende Schule, Kindergarten, Schule, überhaupt in den Kindergarten, alles, was mit Übergängen zu tun hat, mit neuen Situationen, da sind Hochsensible ganz schwierig drin, weil es ihnen einfach total schwer fällt, sich auf das Neue einzulassen. Wenn sie es dann geschafft haben, ist es einfacher, aber diese Übergänge sind einfach grausam für Sensible. Die Sinne sind sehr ausgeprägt. Alles, was mit Riechen, Schmecken, Hören, die Haut, kann alles zusammen ausgeprägt sein, muss aber nicht. Es kann auch jeweils nur ein Sinn ausgeprägt sein. Aber es geht dahin, bis man kann das eine Lebensmittel nicht essen und weil es einfach ein komisches Gefühl macht, bis hin zu, dass man immer Watte in den Ohren braucht oder immer Kopfhörer, weil man die Welt einfach mal ausschalten muss.
Ja, ist schon sehr breit gefächert, ne? Und ich nehme mal an, nicht jedes hochsensible Kind oder jeder hochsensible Mensch hat alle diese,
Nein,
nennt man
nein.
Symptome oder diese
Ausprägung, sage ich
Ausprägung.
mal.
Ich
Ja,
wollte sagen,
ja.
Symptom ist und doof ist. Also hört es hier mal so nach krank an. Also nicht jedes Kind, jeder Mensch hat alle diese Ausprägungen, nehme ich an.
Nee. Es
Kann
gibt
auch.
welche, die viele haben, so wie bei mir. Es gibt aber auch welche, die einfach nur einen Teilbereich haben, der aber so einschneidend ist im Leben, dass er einfach da Schwierigkeiten macht.
Und hast du so ein paar Beispiele? Also, dass wenn ich jetzt Mama bin und mich frage, also ich bin das ja übrigens so oder so,
Ja.
aber ich gehe auch wirklich davon aus, dass ich ein hochsensibles Kind habe. Ich habe mich da auch schon mal so ein bisschen mit beschäftigt. Und wenn du das jetzt alles nochmal sagst, diese ganzen Ausprägungen, da habe ich jetzt schon bei der einen oder anderen genickt, muss ich sagen. Und wie, aber vielleicht hast du noch mal so, damit man es besser greifen kann. Also du hast jetzt schon gesagt, das Essen zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch das Schild im Pullover.
Ja, die Etiketten.
Was kann mir da so im Alltag entgegenkommen, wo ich sagen kann, okay, ja, das könnte jetzt an der Hochsensibilität liegen und nicht daran, dass mein Kind jetzt irgendwie schlechten Tag hat oder mich ärgern will oder irgendwas.
Also zum Beispiel, wie du schon sagst, dieses Etikettenthema ist oft ein Thema oder auch Socken, Unterwäsche, dass Kinder einfach die absolut nicht abkönnen. Phasenweise, dass sie sich auch nicht morgens anziehen. Phasenweise, weil es einfach die Leggings zu eng ist, die Hose zu eng ist, das T-Shirt kratzig ist, das ist die Haut. alles, was irgendwie auch mit Essen oder mit Trinken zu tun hat. Ich sage immer, ich bräuchte so einen Autistenteller, der total die Sachen abgegrenzt sind. Es darf sich nichts auf meinem Teller berühren, es darf nicht zu viel Soße obendrauf sein. Das kann ein Thema der Hochsensibilität sein. Da ist einfach dieser Geschmackssinn so ausgeprägt, dass man das alles voneinander getrennt haben muss. Aber auch zum Beispiel das Hören. Ich habe als Kind, meine Eltern mussten immer das Haus verlassen, wenn sie die Weihnachtsgeschenke besprochen haben, weil ich durch die Wände durchgehört habe, wenn sie sich darüber unterhalten haben. Also so dieses Hören kann ein Fakt sein, dass man einfach vielleicht auch ein Kind hat, was schnell mal Kopfschmerzen bekommt, wo man vielleicht darauf schließen kann, dass man Kopfhörer bräuchte oder einfach mal Watte in den Ohren, dass da einfach viel los ist. Aber auch dieses Emotionsthema, dass sie sehr emotional sind, dass sie viele Emotionen zeigen, dass sie aber auch sehr genau wissen, wie geht's einem. Dass sie sehr genau sagen können, meine Lehrerin ging es heute nicht gut, weil so und so. Dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn ist noch ein Thema, aber auch, dass die wie so einen vernetzten Denkstil haben. Ich sage immer, das ist wie so ein Stern. Die gehen so in alle Ecken und Enden und zerdenken sich alles bis zum Schluss, bis theoretisch alles zerdacht ist. Zusätzlich kommt noch obendrauf, kann es sein, der ausgeprägte Perfektionismus. Gepaart natürlich mit dem Gerechtigkeitssinn, ist es eine wundervolle Kombination. Also da ist vieles möglich, aber es ist Gott sei Dank nicht alles, was dann einfach hervortritt.
Ja, das wäre dann schon ja, schwierig zu ertragen, glaube ich, für so ein Kind, ne? Und vor allem, wenn die Eltern dann auch nicht wissen oder wenn es dann ist, so wie bei dir, ne? Wenn man sich dann falsch fühlt und denkt, ach, die versteht mich keiner und mit mir stimmt doch irgendwas nicht, ne? Und ja, also wie gesagt, ich habe ein paar Mal genickt. Also das mit dem Schild zum Beispiel im Pullover, das passiert mir ja öfter. Und vor allem beim Essen ist es auch sehr ausgeprägt. Also man denkt so, jetzt habe ich doch nur so ein paar irgendwas reingefuscht, aber es wird alles rausgeschmeckt. Und auch so, mein Sohn kann zum Beispiel dann will Apfel nicht essen, weil er sagt, er kann den nicht, also er sagt, man kann nicht schlucken. Und ich glaube, er findet, ekelt sich aber vor dieser Konsistenz irgendwie, wenn das so breiig um wird. Solche Dinge, ne? Und
Mir fällt gerade noch ein, auch so dieses Sonne-Thema. Ich gehe nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus, egal ob Sommer, Frühling, Herbst oder Winter. Ich brauche immer eine Sonnenbrille, um einfach meine Augen zu schützen, weil mir einfach viel zu hell ist. Egal ob Regen, ob Sonne. Das ist auch so ein Zeichen, was für die Hochsensibilität einfach sprechen kann.
Ja. Und dann hast du gesagt, Gerechtigkeitssinn, Perfektionismus und dieses Zerdenken in alle Ecken. Wahrscheinlich dann auch entsprechende Fragen stellen bei Kindern, um alles genau zu wissen. Geht es nicht auch so ein bisschen in die Richtung, also wenn wir jetzt von hochbegabten Kindern reden, geht das auch so ein bisschen in die Richtung? Gibt es da.
Ganz oft ist es zusammengekoppelt, dass Hochsensible oft auch eine Hochbegabung haben oder Hochbegabte auch oft noch hochsensible Tendenzen haben, erlebe ich ganz oft.
Gibt es aber jetzt nicht irgendwie, also ist wahrscheinlich einfach so, weil die Ausprägungen dann ähnlich sind, ne?
Ich
Oder
kann dir jetzt keine statistischen Daten nennen,
ja.
aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass es in den Jahren einfach mehr geworden ist, dass man, wenn man auf die Hochbegabung kam, dann im zweiten Schritt auch auf die Hochsensibilität oder genau andersrum. Dass
Ja.
es einfach zusammenhängt, weil da einfach mehr theoretisch im Gehirn los ist und das natürlich bei dem Hochsensiblen sowieso ist.
Ja. Und jetzt haben wir schon gesagt, ja, es gibt diese ganzen Ausprägungen, es muss aber nicht immer alles sein und es kann auch nur eins sein oder wie auch immer. Wie kann ich denn jetzt als Mama rausfinden, ja, das ist jetzt eine Ausprägung von der Hochsensibilität und das ist jetzt nicht, weil mein Kind jetzt zum Beispiel Äpfel einfach nicht mag oder so. Wie finde ich das raus? Ich glaube, du hattest eingangs gesagt, dass du auch getestet wurdest. Also gibt es da wirklich was, was man dann schwarz auf weiß haben kann, oder?
Also es ist jetzt nicht so wie eine Testung, wie wenn du jetzt zum Psychologen gehst und dir eine Depression diagnostizieren lässt. Es gibt natürlich Elaine Aron, die die Hochsensibilität erforscht hat. Die hat Fragebögen ins Leben gerufen. Ich habe damals mit meiner Therapeutin dann einen Fragebogen umgeschrieben für meine Kinder und Jugendliche. Jetzt in meiner Akademie haben wir es sogar noch erweitert für Kleine, für Große, für Erwachsene. Also ich mache Test. Fragebögen mit den Eltern dann durch und sie kriegen es dann auch schriftlich, weil einfach manche Kindergärten, manche Schulen das dann schriftlich brauchen. Aber es ist natürlich nichts, was jetzt krankenkassenmäßig ist. Es ist nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern es ist einfach nur ein Blick. von oben drauf. Und ich gebe einfach nur das wieder, was ich bei dem Kind sehe. Und dann guckt man, was braucht die Familie, damit sich es einfach verbessert. Und da sage ich, wenn ich den Eltern Dinge an die Hand gebe, um das zu verändern, und es verändert sich, spricht vieles für die Hochsensibilität. Verändert es sich nicht, muss man weiter gucken, ob es nicht sich schon irgendwas obendrauf gesetzt hat.
Ja, okay, also wenn jetzt so eine Mama zu dir kommt und sagt, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass das und das und ja, das spricht alles Hochsensibilität und irgendwie glaube ich, ne, mein Kind könnte das sein, und sagst du, okay, dann füllen wir jetzt oder dann lässt du die Mama den Fragebogen irgendwie ausfüllen und ihr geht natürlich, denke ich, auch mal ins Gespräch und so, und dann möglich sein, je nachdem, was rauskommt, und dann geht es aber in erster Linie, weil es ja nun mal nicht ist, wie also ich weiß nicht, man hat jetzt den und den Bluttest und das kommt dabei raus, dann ist das so, sondern es ist immer so ein bisschen, bleibt so ein bisschen schwammig, sage ich mal, ne? So, es könnte nicht.
Aber spannenderweise hat die Forschung herausgefunden, dass man im Gehirn die Hochsensibilität nachweisen könnte, weil bestimmte Gehirnareale einfach mehr durchblutet sind wie bei Nicht-Hochsensiblen. Oder auch, wenn man Kinder in die Röhre schieben würde, da sieht man natürlich die Gehirnareale, aber man sieht es auch schon an der Gehirnreaktion. Also wenn man sie ins EEG anschließen würde, würde man auch schon sehen, dass Hochsensible einfach eine erhöhte Gehirndichte haben und da einfach mehr los ist in diesem Gehirn. Also da kriegt man schwarz auf weiß, aber man kann natürlich Kinder auch schwer in die Röhre schieben und sagen, finden wir mal bitte raus, welche Teilbereiche hier jetzt aktiviert sind und welche nicht. Aber es gibt, dass Erwachsene wirklich schon in Kliniken darauf getestet wurden und dann keine Diagnose wie Depression oder Ängste rauskam, sondern einfach nur die Hochsensibilität.
Ah, okay. Ja, ist wahrscheinlich jetzt noch nicht weit genug erforscht, aber vielleicht kommt
Nee.
das dann ja in den nächsten Jahren oder irgendwann in der Zukunft mal, dass wir das dann da noch konkreter sehen können. Und
Bis jetzt geht's leichter nur mit dem Test.
ja, und am Ende ist es ja auch mehr oder weniger egal. Also es ist für uns Mama
Total.
immer
Ja.
schön oder es erleichtert es, wenn man so einen Namen dafür hat und weiß, okay, ist nicht so, dass ich jetzt hier alles falsch mache oder dass mein Kind irgendwie komisch ist oder anders ist als die anderen, sondern das liegt daran, mein Kind ist hochsensibel. So, dann kann man sich ja schon mal viel mehr entspannen irgendwie, ne? Dann sagt man, okay, ne, ich habe so einen Grund, das ist ähnlich wie im Human Design, dann weiß man ja, mein Kind ist MG, deswegen hat es jetzt Schwierigkeiten, länger still zu sitzen oder so, ne? Das hilft ja dann schon mal weiter. Aber am Ende spielt es, glaube ich, an dem Umgang oder an den, ja, an den Maßnahmen, sage ich mal, die man dann trifft oder an den Veränderungen, die man trifft im Alltag oder wie man das Kind unterstützt, ja keine Rolle, ob es jetzt
Nö.
dazu gehört oder nicht, ne? Was rätst du deinen Mamas dann, wenn du sagst, ja, jetzt ist das und das? Was sind so typische ja, Bausteine oder Stellschrauben, wo die Mamas dann was im Alltag verändern können, wie sie das Kind begleiten und unterstützen können?
Also als Beispiel, ich bin ein absoluter Freund der Gefühlsmonster. Ich habe da auch in meinem Podcast schon ganz viele Podcast-Folgen dazu aufgenommen. Gefühlsmonster habe ich leider nicht erfunden, sondern ein netter Herr mit einem C vorne dran. Also der Herr heißt wirklich Corona, wie die Krankheit, die wir
Okay.
hatten. Aber ich arbeite schon seit über 15 Jahren mit diesen Karten. Also es hat nichts mit der Zeit zu tun, die wir jetzt gerade hatten. Und die Gefühlsmonster zeigen einfach ganz einfach, was theoretisch in diesen Kindern vor sich geht. Also da die Eltern einfach ins Boot zu holen, zu sagen, kauft euch diese Gefühlsmonsterkarten und fangt einfach mal abends, wie war euer Tag? Oder an einer anstrengenden Situation, wenn ein Wutanfall da war oder wenn ein Gefühlsausbruch da war, danach zu sagen, welches Gefühlsmonster war denn da? Und wo sitzt es in dir? Wo wohnt es? Wie heißt es? Was ist es am liebsten? Also, dass man so in dieses Kind theoretisch eintaucht mit den Gefühlen und für die Gefühle einen Namen findet, dass das Kind nicht mehr denkt, okay, das bin jetzt ich, sondern, ah, es ist nur ein Teil von mir. Und die Gefühlsmonster sind da einfach prädestiniert dafür, auch dann die Stärken rauszuholen, zu sagen, wie kriegen wir die größer? Was braucht das Monster? Braucht es Schokolade? Braucht es in den Arm genommen werden? Also, da arbeite ich sehr gerne damit. Struktur brauchen die Kinder, dass sie vielleicht auch einfach wissen, okay, wann passiert was, dass man einen Plan aufhängt, dass sie wissen, Kindergarten, Schule, was passiert außenrum, dass sie die Sicherheit bekommen, das passiert dann und das passiert hier mit Mama und hier mit Papa. Schlaf ist ein großes Thema. Sie brauchen viel Schlaf, aber auch genügend Essen, genügend Trinken, dass der Blutzuckerspiegel einfach konstant bleibt. Viel Zuwendung, viel Liebe, aber auch es braucht Fachkräfte und auch Eltern, die einfach offen sind für dieses Thema und nicht diese Kinder dann direkt in verschiedene Schubladen stecken wollen, weil das funktioniert nicht. Genau, das sind so diese Punkte, die ich ganz oft einfach erlebe.
Ja. Und ja, das mit den Gefühlsmonstern finde ich super, weil es ja auch wichtig ist, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, finde ich, dieses Jahr, das bin nicht ich, sondern das ist ein Teil von mir, ne? Das ist immer schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für uns Erwachsene oft. Man sagt so, ja, ich bin nicht die Wut oder ne, ich bin nicht das oder das, sondern das ist ein Teil und der kommt dann manchmal, ist ein Gefühl von mir. Und für Kinder natürlich super wichtig, Gefühle überhaupt kennenzulernen und selbst benennen zu können und dann sagen zu können, so, ja, nee, dann kam einfach die Wut und dann kann man gucken, wo kam das jetzt her, ne?
Und es ist einfach total leicht und einfach mit diesen Karten. Das habe ich, bevor ich meine Tochter bekommen habe, selbst mit den Familien gemacht. Also ich saß bei denen am Tisch und habe das mit denen erarbeitet. Aber seitdem ich jetzt dann zu Hause bin und es nur noch online mit den Familien mache, kriegen die das auch genauso gut hin, wie wenn ich am Tisch sitzen würde.
Ja, das denke ich. Also, ich glaube, das Wichtigste ist auch wirklich das Bewusstsein und die Offenheit von den Eltern. Das ist ja schon mal das Wichtigste, das Kind sich gesehen fühlt innerhalb der eigenen Familie. Und dann kann man weitere Schritte nach außen gehen.
Genau.
Und du hast gerade kurz deine Tochter angesprochen. Die ist ja noch ganz klein. Wie viele Monate ist sie? 4, glaube ich. Vier,
Viereinhalb.
viereinhalb Monate. Und ich meine, auf deiner Webseite steht, dass deine Tochter hochsensibel ist. Stimmt das?
Ja, ich gehe davon aus.
Okay.
Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm.
Ja.
Hochsensibilität wird vererbt. Von daher, das, was ich die letzten 4,5 Monate erlebt habe, spricht viel für eine Hochsensibilität. Ich muss auch dazu sagen, um im Human Design zu bleiben, sie ist ein Projektor. Von daher spiegelt sie sowieso alles, was hier vor sich geht. Aber dieses Schlafen, dieses Essen, diese Struktur, dieses, es war zu viel, dieses viel Weinen, dieses komplett die Augen schon offen seit Geburt, alles in sich aufsaugen, das spricht einfach für mich, für die Hochsensibilität. Und natürlich suchen sich die Kinder immer die passenden Eltern dazu aus. Deswegen hat sie mich ausgesucht,
Ja,
weil ich
ja.
einfach viel schon weiß über dieses Thema. Aber die letzten 4,5 Jahre, sage ich, 4,5 Monate, haben da einfach mal alles irgendwie umgekrempelt und ich hätte nicht gedacht, dass es einen so umhaut.
Also zwei Fragen hast du schon beantwortet. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ist wirklich so, dass Hochsensibilität oft vererbt wird.
Wird
Und
vererbt.
man kann es also mit einem offenen Blick, sage ich mal, auch schon bei den ganz Kleinen sehen, oder?
Auf jeden Fall. Alles, was irgendwie so, wenn Besuch da war, dass viel geweint wird danach, dass viel Nähebedürfnis da ist, dass einfach die Struktur da sein muss, wie läuft so ein Tag ab, dass diese Kleinen einfach total schon weltoffen sind, dass sie schon auf die Welt kommen und die Augen aufhaben, dass sie alles in sich aufsaugen, dass sie aber eigentlich auch völlig überfordert sind mit dieser Welt und dann auch viel mehr schlafen, aber nicht schlafen können, weil sie viel zu aufgedreht sind. All das sind Teilbereiche der Hochsensibilität, die man auch einfach bei diesen kleinen Wesen schon sehen kann.
Ja, spannend. Ja, auch da habe ich jetzt schon wieder ganz oft genickt, weil das bei meinem Sohn, also es gibt so ein Running Gag in unserer, also zwischen meinem Mann und mir, dass meine Schwiegermutter, als unser Sohn auf die Welt kam und ein paar Tage alt war oder so, immer gesagt hat, oh, der hat schon so einen wachen Blick, der hat schon so einen klaren Blick und wie der guckt, immer gesagt. Und wir haben uns immer ein bisschen lustig darüber gemacht, dass die Oma natürlich schwer verliebt war und dachte, das Kind hat so einen tollen Blick, aber ja, das bestätigt sich dann doch so einiges, dass so in die Richtung geht. Ja, spannend.
Ich
Und
lasse mich überraschen, wie das noch weitergeht.
ja, du bist ja bestens vorbereitet sozusagen.
Genau.
Spannend bleibt es in jedem Fall, so oder so. Und du hast schon kurz gesagt, dass einen das so umhaut und sich dann so viel ändert. Ja, also auch super spannend, mal zu wissen, wie es so als hochsensible Mama ist. Aber ich glaube, das vertagen wir, sonst
Ja, ich glaube, da machen wir eine extra Folge draus.
Quatschen wir hier noch viele Stunden.
Ja.
Ich würde hier noch mal so ganz kurz auf das Thema auch Schule eingehen, weil ich mir vorstellen kann, vielleicht auch jetzt wieder so ein bisschen aus eigenem Interesse, aber Ein hochsensibles Kind in der Schule, das muss auch der Wahnsinn sein für so ein Kind, oder?
Ja, es ist auf der einen Seite total gut, weil es gibt die Struktur, wo Hochsensible sich dran halten können. Es gibt den Stundenplan, es gibt, okay, es klingelt, wenn es vorbei ist, okay, die Lehrerin ist vorne da, die kümmert sich um uns. Die Struktur ist total gut, weil, okay, wir müssen uns alle an die Strukturen halten. Aber es ist laut, es sind viele Kinder, es ist viele Emotionen in einem Raum. Man kann sich nicht zurückziehen, man ist dauerhaft diesen Emotionen ausgesetzt. Es ist für mich viel zu früh von der Uhrzeit. Es ist entgegengesetzt jeglichem Biorhythmus der Kinder. Und da ist für mich völlig verständlich, dass da viel Emotion, viel Wut, viel Traurigkeit und die Kinder einfach, wenn sie nach Hause sind, völlig platt sind oder noch zusätzlichen Wutanfall haben, weil sie einfach von dem Ganzen total überfordert sind.
Und es dann auch schwierig, wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, dadurch sich zu konzentrieren und
Das noch oben drauf, weil
mitzukommen, zu lernen, also neben diesen ganzen Eindrücken dann sich auch noch
genau.
auf den Schulstoff zu konzentrieren, ne?
Ja.
Ja.
Und ich sage da den, also ich bin ja auch mit Schulen im Kontakt, weil ich ja auch zu Gesprächen mitgegangen bin in Schulen, in Kindergärten. Und es sind minimale Dinge, die man einfach tun kann. Und wenn es ist, dass man für die ganze Klasse 2, 3, 4 Kopfhörer anschafft und sagt, nicht nur ein Kind darf diese Kopfhörer nutzen, sondern alle, dass die Lehrer, dass die Erzieher als Beispiel vorangehen, sagen, ich ziehe mir die jetzt auch mal auf, weil ihr seid mir gerade alle zu laut. Also dass dieses Thema der Ohren vielleicht anfangen darf. Dass man auch sagt, okay, vielleicht darf ein Kind seine eigene Kopfhörer mitnehmen und eine Traumreise hören, um runterzukommen. Oder einfach nur diese Silence-Funktion. Oder dass man sagt, okay, man nimmt vielleicht ein Lavendelöl mit und ein Kind hält sich das unter die Nase und atmet damit vielleicht die Bauchschmerzen weg. Oder einfach, um sich zu konzentrieren. Dass Kinder vielleicht auch einfach mal das Klassenzimmer verlassen dürfen. Nicht, dass sie rausgeschickt werden, sondern dass man sagt, okay, du hast die Erlaubnis, wenn es dir zu viel wird, du musst dich nicht aufs Klo verkrümeln, du darfst vorne dran stehen oder kurz draußen durch die Gegend laufen, deine Eltern bescheinigen es mir und kommst dadurch runter. Also da gibt es so minimale kleine Dinge, die man tun kann, die den Schulalltag weniger stören würden, wie die Ausbrüche oder die Konzentrationsschwierigkeiten, die dann auftreten würden, wenn man es nicht tut.
Ja, und das für das Kind um einiges leichter machen, ne?
Ich erlebe Gott sei Dank viele Lehrer, die da immer offener werden.
Ja, ich glaube, es wandelt sich schon. Man darf auch so ein bisschen Glück haben mit der
Ja.
Klassenlehrerwahl, sage ich mal. Aber bei uns war es tatsächlich auch ein Thema, dass mein Sohn im ersten Schuljahr oder im ersten Halbjahr vom ersten Schuljahr irgendwie 4, 5 Mal an so einem 4-Stunden-Vormittag auf die Toilette rennen wollte und das auch gemacht hat. Und die Lehrerin war zum Glück so offen. Wir sind ins Gespräch gegangen. Sie hat gesagt so, ne, was sagen Sie dazu? Und wir haben gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass er dann einfach mal raus muss und es ihm zu viel wird. Und dann hat sie sich Gott sei Dank darauf eingelassen, dass wir das so weitergeführt haben. Und dass er dann, ja, also sie hat es halt weiterhin erlaubt und hat dann irgendwann versucht, als wir gemerkt haben, so es wird immer besser, dass es so ein bisschen runtergeschraubt wurde dann einfach, ne? Das, ja, weil natürlich hat er dann auch irgendwann gemerkt, oh, die sagt nichts, dann kann ich das ja vielleicht jetzt auch immer machen, wenn ich dann irgendwie
Ja.
arbeiten muss, ne? Natürlich auch nicht unclever,
Nee.
aber dass man da einfach ja ins Gespräch geht und manchmal sind die Lehrer doch offener oder dankbarer für. Ja, dafür, dass man ihnen das da einfach sagt, ne, dass sie auch wissen, wie sie mit den Kindern
Ja.
umgehen können, als man denkt, ne?
Ja.
Ja, Thema Schule auch mal sehr, sehr spannend und da könnte man, glaube ich, auch schon wieder eine eigene Folge machen, aber da hast du schon
Ja.
gute Impulse gegeben, auch für Eltern, die da dann vielleicht irgendwie so das Gefühl haben und
Ein
damit
Impuls habe ich noch, der brennt mir jetzt noch auf der
raus
Seele.
damit. Ja.
Ich hatte ein Kind, was Schwierigkeiten hatte mit der Konzentration und was dann immer wieder unerlaubt aufgestanden ist. Und man hat diesem Kind theoretisch die Erlaubnis gegeben, dass er dreimal am Tag aufstehen darf. Das bedeutet, er hat wie so eine Stempelkarte gekriegt und diese Stempelkarte hat er dann einfach in der Bewegung dem Lehrer vorgebracht und ist wieder zurückgegangen und konnte sich dann wieder in Ruhe hinsetzen. Also einfach diesen Kindern auch im Unterricht die Möglichkeit zu geben, in einem Rahmen sich zu bewegen, aufzustehen, einmal um den Stuhl zu laufen oder auch sowas wie progressive Muskelentspannung kann helfen, Kindern zu sagen, okay, spann mal unter dem Tisch deine Hände an oder deine Füße an. Dadurch geht ja auch schon ganz viel raus.
Ja, auch spannend, auch eine gute
Ja.
Idee. Ja, auf jeden Fall. Auch so eine Kleinigkeit, die die anderen Kinder vielleicht noch nicht mal bemerken und aber für das betroffene Kind dann super hilfreich, ne?
Ja. Und das sind alle Dinge, die man mit Hochsensiblen macht. Winzig kleine Teile mit der ganzen Familie, die man überall anwenden kann, die aber so viel bewirken.
Ja, Wahnsinn. Und ich denke immer noch so, was du eingangs erzählt hast, was daraus entstehen kann, wenn man sich nicht
Ja.
verstanden fühlt. Und dann kann man doch
Ja.
schon mit so vielen Kleinigkeiten so viel bewirken. Und das
Ja.
macht ja so einen Unterschied für das ganze Leben, für das Kind, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Sache würde ich gerne beleuchten. Wir haben jetzt so ein bisschen, ich sag mal, eher so über die Schwierigkeiten gesprochen, die Hochsensible haben, die Hochsensibilität so mit sich bringt im Alltag. Kann man auch sagen, oder bestimmt kann man es auch aus dem Blickwinkel sehen, Hochsensibilität als Stärke.
Auf
Was
jeden Fall.
möchtest du dazu loswerden?
Naja, die Stärke ist auf jeden Fall, dass wir natürlich sehr viel mehr fühlen, sehr viel tiefer fühlen, also auch Freude sehr viel tiefer fühlen. Oder auch zum Beispiel, ich sage immer, wenn ich dann mich genüsslich vor meine Himbeeren hinsetze und die Himbeeren esse und bewusst esse, ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis, weil meine Geschmacksknospen einfach nochmal ausgeprägter sind. Und die Stärke ist für mich auch, wir fühlen mehr, wir sehen mehr. Und wenn wir uns der eigenen Grenzen theoretisch klar haben, dann können wir ja wundervolle Menschen, Glücksbringer, Lichtbringer für die Welt sein. Weil guck dir die Welt gerade an. Es ist irgendwie jeder Krieg gegen den einen, jeder Krieg gegen den anderen. Und wenn die Hochsensiblen mit ihren vielen Gefühlen, mit dem Positiven, mit dem Leuchten in die Welt kommen, dann fangen alle an zu leuchten. Das ist das Schöne dran. Dieses viele Fühlen, dieses herzliche Lachen, dieses auch diese Musik, die man dann so tief fühlen kann. Da liebe ich meine Hochsensibilität, weil ich gehe auf ein Konzert und weiß, ich tauche da jetzt einfach 2 Stunden ein, bin danach völlig fertig, aber ich bin einfach da reingefallen und es war die schönste Sache, die ich einfach erleben konnte. Und das ist für mich die Stärke der Hochsensibilität. Ich fühle mehr, ich sehe mehr, ich rieche mehr, ich schmecke mehr und das macht die Welt natürlich schöner.
Alles intensiver und so ein bisschen aus dieser Oberflächlichkeit raus, ne? Und würdest du sagen, als hochsensibel kannst du auch mehr im Hier und Jetzt sein?
Wenn ich das will.
Ja,
Wenn
ja,
ich das will, wenn ich nicht völlig überreizt bin, wenn ich nicht völlig im Gedankenkarussell verwurstet bin, dann kann ich natürlich noch viel besser im Hier und Jetzt sein, weil dann kann ich mich auf den Weg machen. Dann kann ich sagen, ich ziehe die Schuhe aus, ich begebe mich ins Gras, ich gucke in den Himmel, ich rieche vielleicht noch an der Blume und bin mittendrin im Moment.
ja,
Ja.
ja. Ja, schön. Also wirklich auch gut zu wissen. Und dann ist es jetzt noch mal wertvoller, den Kindern beizubringen, ja, was es für Gefühle gibt, wie sich das anfühlt und so weiter, weil sie es dann ja auch so schön, ja, genießen und für sich nutzen können, ne? Und ja,
Und vor
muss.
allem kriegen wir dann eine Gesellschaft, also eine gesunde Gesellschaft, weil meine Eltern theoretisch gefühlstechnisch nicht so gesund sind, mich aufgezogen haben mit ihrem Wissen. Und wenn theoretisch die Kinder jetzt lernen, ihre Gefühle zu zeigen, die zu wissen, die zu erahnen, die auszudrücken, dann stell dir mal vor, was die nächste Generation dann aufwächst.
Auf jeden Fall.
Da kriege ich Gänsehaut.
Ja, ein schöner Gedanke oder auch ein schönes Ziel auf jeden Fall. Und dann auch noch gepaart mit Human Design.
Ja.
Kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen,
Nö.
sage ich mal, ne?
Total spannend.
Ja, total spannend, wenn man dann auch noch weiß, okay, das Kind ist nicht nur hochsensibel, sondern auch
Ein Projektor.
Projektor zum Beispiel
Yay!
oder so,
Oh
ne? Oder
Gott. Komm.
wie auch immer, ne, da, also alleine in den Schulen und so, also ja,
Ja.
unglaublich. Da kann man wirklich viel verändern, aber wirklich auch mal schön, das so aus der Sicht zu sehen und vielleicht auch für jede Mama jetzt hilfreich, dann zu wissen, ach ja, das ist ja, muss nichts Schlechtes sein oder so, wenn mein Kind hochsensibel ist, ne?
Nee, nee. Mm-mm.
Und ja, also wie gesagt, ich hätte noch wahrscheinlich ein paar mehr Fragen, aber ich will es jetzt auch nicht zu weit treiben heute.
Wir machen einfach noch mal eine Folge draus
Genau,
und
wir
gucken
machen
wir.
nochmal Teil 2, wenn es um die Mamas geht. Aber vielleicht kannst du nochmal, wenn jetzt hier ganz bestimmt sogar eine Mama zuhört, die sagt, ach ja, und das klingt doch alles so, als könnte das bei meinem Kind so sein und sich da Unterstützung wünscht. Was kann sie tun und machen? Wie kann sie zu dir kommen? Und ja, wie kannst du ihr dann helfen?
Also theoretisch ganz unterschwellig kann sie einfach mal in meinen Podcast hören, Wunderkinder-Podcast, überall, wo es Podcast-Folgen gibt. Da habe ich alles Mögliche drin von Schule, von ich habe einen mit in 1, 2, 3, 4 Testfragen, wo ich viele Teilbereiche einfach schon, um einfach mal reinzuhören, um ein Gefühl dafür nochmal zu kriegen. Sie kann mir auch einfach auf Facebook oder auf Instagram folgen, Wunderkind Karlsruhe. Sie kann aber auch mir eine Mail schreiben auf meiner Homepage wunderkind-karlsruhe.de und einfach direkt eine Frage stellen und ein Erstgespräch buchen und dann guckt man, wie es einfach weitergeht.
Ja, das klingt toll, so viele Anlaufmöglichkeiten. Also erstmal auch gerne einfach informieren im Podcast. Es gibt ja, wenn Mama sich jetzt noch nicht so sicher ist oder nicht sofort so an dich herantreten will und dann all die anderen Möglichkeiten. Ich verlinke natürlich auch alles in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Dann könnt ihr da euch sofort an Julia Theresa wenden, euch da Unterstützung holen.
Stimmt. Was ich jetzt gerade plane, ist die Wunderkinder-Community. Das bedeutet, ich werde den Raum öffnen, dass Familien sich online treffen können, einmal im Monat, wo man sich austauscht über bestimmte Themen, aber auch vielleicht sich einfach nur das Leid klagt. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, eine Austauschgruppe, es gibt Themen von mir. Also das steht gerade an. Und meine Wunderkinder-Akademie für Pädagogen, die dann einfach im Januar wieder neu startet.
Ach,
Genau.
auch schön. Ja, ganz wichtig. Das ist eine tolle Idee mit der Community.
Ja.
Ich mit meiner Viererlinie im Profil bin ja ein Riesenfan von sowas.
Ich
vielleicht.
habe auch so eine Viererlinie in meinem Profil, von daher.
Ja, das finde ich
Ja.
super. Also vielleicht, ich werde mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt ja, wie gesagt, auch schon den ein oder anderen Anhaltspunkt und vielleicht ist das auch mal eine Idee für mich auf jeden Fall. Ja, liebe Julia Theresa, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr schön.
Gerne.
Und sehr, sehr informativ. Ich denke, da haben mir jetzt ganz vielen Mamas ganz doll weitergeholfen.
Ich
Also
hoffe
vielen
es.
Dank für dieses spannende Interview. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns noch mal an anderer Stelle. Und ja, dann erstmal alles Liebe und bis ganz bald.
Dankeschön. Mach du es auch gut. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.